Deutschlandfunk.
Super, dass ihr dabei seid. Ihr seid im Hörsaal und ich bin Katja Weber. Der Hörsaal, das ist die Produktion von Deutschlandfunk Nova, in der wir euch regelmäßig zweimal pro Woche frische Vorträge aus den Unis und Forschungsinstituten des Landes präsentieren, die uns, hoffe ich zumindest, neues Wissen bringen. Oder kennt ihr euch schon bestens aus in der Welt der Menschen, die unfassbar viel Geld und Eigentum haben? Klar, seit Deichkind wissen wir, auch im Bentley wird geweint und die Serie Succession haben sehr, sehr viele Menschen gesehen. Aber ansonsten so in echt? Was wissen wir ganz nüchtern und aus unmittelbarer Anschauung?
Insgesamt haben wir von 2022 bis 2025 über 70 Interviews mit 32 Familien geführt, die 100 Millionen Euro oder mehr Vermögen besitzen. Egal ob Stammtisch, Preisverleihung oder Tagung, immer habe ich die gleiche Formel beobachtet, mit der Personen sich selbst oder andere vorstellen. Beispiel: Ich bin aus der 5. Generation und leite das Family Office. Es ist mir besonders wichtig, unsere 300 Gesellschafter zusammenzuhalten. Diese Vorstellungsformel positioniert die Personen sofort im sozialen Raum als Eigentumselite.
Die Eigentumselite, das ist der Forschungsgegenstand von Isabel Stamm. Bei ihr lernen wir gleich noch zwei weitere Begriffe, Eigentumsarchitektur und Eigentumskompetenzen. All das wird sie näher ausführen und anhand von Beispielen illustrieren. Sie ist Soziologin an der Technischen Universität Berlin und wie alle Vertreter und Vertreterinnen ihrer Zunft kommt sie als Soziologin nicht vorbei an Pierre Bourdieus Hauptwerk »Die feinen Unterschiede« aus dem Jahr 1979. Bourdieu unterscheidet darin zwischen finanziellem und kulturellem Kapital und er untersucht, wie sich beides bedingt. Stamm interessiert sich, wie gehört, für Menschen mit einem Vermögen von 100 Millionen Euro oder mehr. Sie hat mit Unternehmern der so und so vielten Generation gesprochen, mit Familienunternehmern und sie hat, wenn sie denn Zugang erhalten hat, deren Partys und Seminare besucht. Welches Wissen wird dort weitergegeben? Auf welche Weise verfolgt die Eigentumselite ihr Ziel, das erwirtschaftete Kapital zu schützen und für die kommenden Generationen zu erhalten oder besser zu mehren? Das hat sie in ihrer Antrittsvorlesung an der TU Berlin dargelegt. Am 29. Oktober 2025 war das. Los geht's mit einer Beschreibung ihres Forschungsgegenstandes. Wer zählt zur Eigentumselite?
Wer zu den Reichsten unserer Gesellschaft gehört, wird gern auf Basis des Geldwertes ihres Vermögens ermittelt. Denken Sie beispielsweise an das Manager-Magazin, das seit 25 Jahren eine Liste der reichsten Deutschen veröffentlicht und erstmals mehr als 250 Milliardäre in Deutschland ausweist. In der Vermögensforschung dient die Rangfolge der Vermögen aller Haushalte dazu, die ungleiche Verteilung zu erfassen. Diese Rangfolge zeigt, dass sich Vermögen sehr stark am oberen Rand konzentriert. Der aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung geht davon aus, dass die oberen 10% mehr als 56% des privaten Vermögens besitzen. Also 10% besitzen 56%. Dies berücksichtigt jetzt aber noch gar nicht die sehr großen Vermögen am obersten Rand. Das DIW hat deshalb in einer separaten Vermögensstichprobe diesen oberen Rand abzubilden versucht und auch die Liste der reichsten Deutschen aus dem Manager-Magazin einbezogen. Auf dieser Basis und immer noch konservativ geschätzt kommen sie zu dem Schluss, dass den oberen 10%, nicht 56, sondern 66% allen Vermögens gehört. Damit rangiert Deutschland unter den Ländern mit einer sehr großen Vermögensungleichheit. Dieser Geldwert des Vermögens erlaubt es zwar, die soziale Position dieser Familien zu benennen und Ungleichheit in Relation zu setzen, wie man es hier auf dem Bild sieht. Gleichzeitig hat aber, wie Marion Foucault herausarbeitet, Geld oder Money the power to flatten, abstract and homogenize qualitatively different things. Mit dem Geldwert des Vermögens werden die darunterliegenden Eigentumsbeziehungen nivelliert. Denn große Vermögen bestehen nicht nur aus Geld, sondern aus ganz unterschiedlichen Eigentumsobjekten, den Wohnungen, den Zweitwohnungen, den Immobilieninvestments und Unternehmen sowie Unternehmensbeteiligungen, Aktien und Anleihen, Kunstgegenständen, Kryptowährungen, Waldbesitz und Autos. Jede Eigentumsbeziehung weist den Eigentümern Verfügungsrechte zu und schließt andere von eben diesen aus. Genau deshalb sind Eigentumsbeziehungen nicht nur inhärent ungleich, sondern sie verleihen ihren Eigentümern strukturelle Macht. Wenn wir die Vermögenselite verstehen wollen, müssen wir hinter den Geldwert des Vermögens und auf die darunterliegenden Eigentumsbeziehungen blicken. Wir müssen verstehen, wie diese Personen und ihre Familien im Laufe der Zeit Eigentumsbeziehungen eingehen und wieder auflösen, wie sie diese Beziehungen pflegen und umgestalten. Es geht also darum, nicht nur den Geldwert zu vermessen, sondern die aufgeschichteten Eigentumsbeziehungen zu entschlüsseln. Auf diese Weise können wir auch die strukturelle Macht jener verstehen, die sehr viel Vermögen angehäuft haben. Ich präferiere deshalb den Begriff der Eigentumselite, um die Relevanz des Eigentums in der Vermögenselite zu illustrieren. Mein Forschungsinteresse ist nun darin begründet, zu verstehen, wie diese Eigentumselite ihre Eigentumsbeziehungen strukturiert und praktiziert. Dafür blicke ich auf die Eigentumselite aus einer klassenspezifischen Brille und bin empirisch in Interviews und teilnehmenden Beobachtungen auf Tuchfühlung mit dieser Elite gegangen. Auf dieser Basis möchte ich argumentieren, dass nicht nur das Eigentum der Eigentumselite nach einem typischen Muster strukturiert ist, in dem, was ich Eigentumsarchitekturen bezeichne, sondern dass diese Strukturen ihren Alltag und ihre Weltanschauung prägen. Im Zentrum ihres Doing Class steht ein kompetenter Umgang mit diesen Eigentumsstrukturen oder in anderen Worten Eigentumskompetenz. Im Folgenden möchte ich diesen Zweischritt aus Eigentumsstruktur und Eigentumskompetenz weiter ausarbeiten. Dafür stelle ich Ihnen meine methodische Vorgehensweise vor, erläutere, was ich unter Eigentumsarchitektur verstehe und was sich hinter dem Konzept der Eigentumskompetenz verbirgt. Zunächst skizziere ich aber kurz meinen theoretischen Zugang zum Thema. In der Forschung zu Eliten stellt das Werk des französischen Soziologen Pierre Bourdieu die wesentliche Bezugsgröße dar. Er schlägt vor, dass Individuen in Gesellschaften soziale Positionen einnehmen, die relativ zu anderen Positionen stehen. Welche Position ein Individuum einnimmt, hängt von ihrem Kapital ab, welches Bourdieu im Wesentlichen in ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital unterscheidet, sehr krude gesagt darin, wie viel Geld, Wissen und Netzwerke diese Personen haben. In sozialen Feldern konkurrieren diese Personen um ihr jeweiliges Kapital. Unterschiedliche Positionen im Feld gehen mit einem spezifischen Habitus, spezifischen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmustern einher, die dazu beitragen, dass sich die Position auch praktisch vollzieht und reproduziert. Jene im Feld, die zentrale und machtvolle Positionen einnehmen, bezeichnet Bourdieu als Elite und stellt fest, dass sich diese in besonderem Maße um eine Distinktion von unteren Positionen bemühen, um die Exklusivität ihrer eigenen gewogenen Stellung zu sichern. Bourdieu hat sich mit sehr unterschiedlichen sozialen Feldern wie der Wissenschaft, der Kunst, der Religion auseinandergesetzt. Erst spät wendet er sich dem ökonomischen Feld zu, das für den Kontext der sehr Vermögenden entscheidend ist. Im ökonomischen Feld konkurrieren Personen um ökonomisches Kapital. Als Elite des ökonomischen Feldes macht Bourdieu zwei Gruppen aus. Jene, die er als Familienunternehmer bezeichnet. Der Begriff Familienunternehmer ist an dieser Stelle insofern irreführend, als eben nicht die zahlreichen kleinen mittelständischen Unternehmer gemeint sind, sondern vermögende Industriebarone. Dennoch nutze den Begriff Familienunternehmer, um einen wesentlichen Punkt zu verdeutlichen. Die Art und Weise, wie dieser Teil der Elite ihre soziale Position erhält, basiert auf Heirat, Erziehung und Erbe. Oder in den Worten Bourdieus auf einem familialen Reproduktionsmodus. In diesem Teil der Elite gilt es vor allem, den Familiensinn zu erhalten, damit das Vermögen nicht auseinanderbricht. Von den Familienunternehmern unterscheidet er die technokratischen Staatsunternehmer. Auch dieser Begriff ist mit Erlaubnis nicht treffsicher gewählt. Gemeint ist hier das höchste Management in Unternehmen mit staatlicher Beteiligung. Denken Sie hier in Deutschland an die Lufthansa, die Deutsche Post, die Deutsche Bank in den 1990er Jahren. Bourdieu argumentiert, dass sich diese Elite vor allem über Bildung reproduziert, über den Besuch der Schulen, der Macht und den sich dort bildenden Netzwerken. Er betont jedoch auch, dass sich die Reproduktion nach Familie und Bildung nicht trennscharf gegenüberstehen. Etwa beobachtet Bourdieu, wie im Laufe der Zeit in Unternehmerdynastien Bildung als Legitimation wichtiger wird. Bourdieus Arbeiten zur Elite im ökonomischen Feld blieben unvollendet. Und die Wirtschaft hat sich seit Ende der 90er Jahre massiv gewandelt. Durch Prozesse der Privatisierung und Finanzialisierung hat sich nicht nur privates Eigentum in größerer Bedeutung gewonnen, sondern ist radikalisiert worden, indem es zunehmend einer Investitionslogik verbunden worden ist. Damit einhergeht, dass sich der Wert der Eigentumsobjekte wie Immobilien, Aktien oder Unternehmensbeteiligungen wesentlich schneller entwickelt hat als Einkommen und sich, wie Piketty uns vorführte, die Vermögen immer vermögender wurden, während die Mitte, die vor allem von Einkommen und weniger von Rendite lebt, unverändert blieb. Dadurch sind nun die Eigentümer im Wettbewerb um ökonomisches Kapital deutlich den Managern überlegen. Wir überlebten weiter eine Aussetzung der Vermögenssteuer. Seit 1997 haben wir keine Vermögenssteuer mehr. Und Reformen der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Seit 2007 haben wir sehr großzügige Steuerausnahmen in der Erbschaft. Die haben dazu beigetragen, dass sich diese Vermögen nicht nur noch weiter vermehren können, sondern auch leichter über Generationen übertragen lassen. Forschende zur Vermögenselite sprechen von einem erstarkenden Patrimonialismus, also einem auf Erbschaft basierenden Kapitalismus. Wer in unserer Gesellschaft etwas erreicht, hängt immer weniger davon ab, wie viel Einkommen man erwirtschaftet, welche berufliche Position hat, sondern immer mehr davon, was man geerbt hat. Die Forschenden zur Vermögen zeigen, wie in der Vermögenselite eine junge Generation zu neuen Eigentümern sozialisiert werden. Sie verweisen aber auch auf den Aufstieg von Investmentbankern, Vermögensberatern und Assetmanagern als neue Serviceklasse für diese reichen Eigentümer, die nicht nur helfen, Vermögen anzulegen oder offshore zu verbergen, sondern sie zeigen auch, wie sie mit rechtlichen Mitteln zur Kodierung von Kapital beitragen, das Kapital schützen und für die nächste Generation beständig machen. Ferner ist diese Elite männlich dominiert. Sie wird von Firmenpatriarchen, auserkorenen Nachfolgern und vergesellschaftlichten Praktiken des Schenkens und Prägens geprägt. Innerhalb der Vermögensforschung werden deshalb die Rufe lauter, dass die Substantial Property Owners, so Scott, als eigene Klasse verstanden werden sollten. Es gelte, die Kategorie des ökonomischen Kapitals zu überdenken, nicht mehr länger Einkommen und Vermögen miteinander zu vermengen, sondern Eigentum und seine rechtliche Ausgestaltung einen spezifischen Platz zuzuweisen. In meinen Arbeiten stimme ich in diesen Chor ein. Ich nähere mich der Eigentumselite in Deutschland im groben Rahmen von Bourdieus Vorstellung von sozialer Positionierung im Feld und elitärer Distinktion, doch löse mich von zu engen Vorstellungen des ökonomischen und kulturellen Kapitals. Dabei bleibe ich neugierig auf den Habitus der Eigentumselite und ihre Praktiken der Statusreproduktion. Wie nähere ich mich nun der Eigentumselite an? Ich habe mich hier für einen ganz klassischen Weg entschieden. Ich habe sie einfach angeschrieben. Die Recherche der Adressen gestaltet, wie Sie sich vorstellen können, etwas aufwendig. Manchmal musste ich mehrere Unternehmen oder Stiftungen anrufen, um am Ende bei einer persönlichen Assistenz zu landen, die ich überzeugen musste, doch bitte meine E-Mail weiterzuleiten. Aber tatsächlich habe ich auf diese Art und Weise gleich mehrere Fälle akquirieren können und habe einige Interviewpartnerinnen gewinnen können, die 100 Millionen Euro Vermögen oder mehr haben oder Milliardäre sind. Zudem konnte ich über mein Netzwerk im Bereich der Forschung zu Familienunternehmen einige Personen ansprechen, die mir entweder direkte Kontakte vermittelt haben oder die mich auf Veranstaltungen verwiesen, auf denen ich Personen aus der Eigentumselite begegnen konnte. Zu Beginn habe ich solche Veranstaltungen mit dem Ziel besucht, Interviewpartnerinnen zu kontaktieren. Dies erwies sich aber als sehr unfruchtbarer Weg. Dennoch boten mir diese Veranstaltungen einen tiefen Einblick in die Begegnungen der Eigentumselite untereinander. Sie repräsentierten eine geschützte Hinterbühne, auf der sich die Eigentumselite über ihre Themen verständigen konnte. Von da an liefen das Durchführen von Interviews und das Besuchen von Veranstaltungen parallel, wobei mich Franziska Wies hier tatkräftig unterstützte für ihre Doktorarbeit. Zudem begann ich mit der Historikerin Eva Maria Gajek, die heute auch hier im Raum ist, auf Basis von Dokumenten und Archivmaterial den sozialen Aufstieg von 7 sehr reichen Familien in Essen zu rekonstruieren. Eben dieses Nachzeichnen des Aufstieges habe ich später auf alle meine interviewten Familien übertragen und so für über 30 Fälle den sozialen Aufstieg rekonstruiert. Insgesamt haben wir von 2022 bis 2025 über 70 Interviews mit 32 Familien geführt, die 100 Millionen Euro oder mehr Vermögen besitzen, habe ich 14 exklusive Veranstaltungen der Vermögenselite besucht. Organisiert werden diese Veranstaltungen von Mitgliedschaftsorganisationen, die auch in Deutschland unter der Flagge Familienunternehmen fahren, Wirtschaftsverlagen, privaten Universitäten, Beratungsgesellschaften oder den Familien selbst. Die Interviews sind vollständig transkribiert, zu den Veranstaltungen ausführliche Memos geschrieben worden. Für jeden Fall habe ich zentrale, objektive Daten rekonstruiert, die Interviews und Memos sequenzanalytisch ausgewertet. Ich werde regelmäßig gefragt, warum es mir gelungen ist, so nah an die Eigentumselite heranzukommen. Aus meiner Sicht haben dazu mehrere Faktoren beigetragen. Durch meine jahrelange Forschung zu Familienunternehmen, zur Nachfolge und zum Verkauf von Unternehmen konnte ich zu Themen sprechen, die die Eigentumselite umtreibt. Meine Position am anerkannten Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung verlieh mir einen elitären Status als Wissenschaftlerin, der auf Anklang und Interesse innerhalb der Eigentumselite stieß. Durch mein Engagement in der Gründung und Leitung der Kohli-Stiftung für Soziologie, Anne Schreiter und Johanna Hering sind heute hier, konnte ich auch über mein Engagement in der Stiftung sprechen, was ebenfalls ein willkommenes Thema beim Networking mit der Eigentumselite war. Schließlich stamme ich selbst aus einer Familie, die gerade ein Unternehmen in dritter Generation durch meinen Bruder übernommen hat. Auch wenn wir weit von den Vermögenshöhen der Eigentumselite weg sind, konnte ich authentisch davon erzählen, wie es so in einer Unternehmerfamilie ist. Aber nun zu meinen Ergebnissen. Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, wie die Eigentumselite ihr Eigentum strukturiert. Dabei lässt sich ein dreistufiges Muster erkennen, das ich an der Familie Wefer veranschaulichen möchte.
An dieser Stelle melde ich mich nochmal kurz. Falls ihr jetzt diese Familie bzw. deren Unternehmen oder Produkte googeln wollt, das wird euch nicht gelingen. Isabel Stamm, die Soziologin, der wir hier zuhören, hat die Namen all ihrer Gesprächspartner anonymisiert. Und damit zurück in den Vortrag.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Anton Wefer gründete Mitte der 60er Jahre einen kleinen Industriebetrieb. Das Unternehmen entwickelte sich gut und seine Familie konnte sich einen gehobenen Lebensstil leisten. Sie besaßen ein gut bürgerliches Haus, in dessen Keller die Verpackung der Produkte stattfand, fuhren einen gehobenen Mittelklassewagen und Anton sammelte Antiquitäten. Die drei Kinder wuchsen mit dem Unternehmen auf, arbeiteten am Wochenende und in den Ferien mit. Beide Brüder, nicht aber die Schwester, traten die Nachfolge an. Während der Vater die Familie absichern wollte, wollten die beiden Brüder Größeres erreichen. Sie strampelten sich ab und gingen riskante Manöver ein. Sie erzählen davon, wie sie alles auf ein neues Produkt setzen, das die großen Konkurrenten herausfordern würde, aber dafür ein Patent benötigten. Sie erinnern sich, es war entweder wir gehen pleite oder wir schaffen es. Mit dem Erhalt des Patentes für dieses neue Produkt begann ein enormes Wachstum des Unternehmens. Innerhalb von 8 Jahren steigerten sie den Umsatz von 4 auf 48 Millionen D-Mark, erzielten damit jährliche Wachstumsraten von mehr als 40%. Mills würde von einem Big Jump sprechen. In der Start-up-Szene würde man das Unternehmen als Einhorn bezeichnen. Diese Art des Wachstums ist höchst selten. Dennoch haben alle von mir befragten Familien ein ebensolches Wachstum erlebt. Die nun eintreffenden großen Aufträge forderten es zu improvisieren. Beispielsweise nahmen sie einen sehr großen Auftrag an, wohlwissend, dass aktuell gar nicht über die entsprechenden Kapazitäten verfügt wird. Obwohl sie alle Ressourcen mobilisierten, reichte es am Ende knapp nicht, die entsprechende Menge herzustellen, weshalb sie die Ware auf besonders schweren Paletten lieferten. Solche Kunststückchen mussten sie auch vollbringen, um in dieser Zeit überhaupt liquide zu bleiben. Es galt immer wieder zu taktieren. Am Ende der ersten Wachstumsphase belohnen sich die Brüder mit einem neuen Heim. Der ältere Bruder erinnert sich, jetzt zum ersten Mal, glaube ich, nach 6, 7 Jahren oder sowas, dass wir uns dann persönlich was rausnahmen. Vorher haben wir uns ein Gehalt gegeben und von dem haben wir gelebt. Die beiden Brüder entnehmen sich den gleichen substanziellen Betrag aus dem Unternehmen. Der eine kauft davon ein Haus in Australien, dem Heimatland seiner Frau. Der andere kauft ein Seegrundstück im Heimatort und baut darauf ein herrschaftliches Haus für seine Familie, in dessen prächtigen Garten seine Tochter später heiraten sollte. Mit dem Kauf dieser Häuser wird eine neue Schicht an Eigentumsbeziehungen hinzugefügt. Sie sind nicht mehr nur Eigentümer und Geschäftsführer eines Unternehmens, die sich mit den Mitarbeitern auseinandersetzen, sondern nun auch Eigentümer einer exklusiven Immobilie, die sie in Kontakt mit anderen vermögenden Nachbarn bringt. Das Unternehmen der Brüder Lefa befindet sich nun in einer vorteilhaften Marktposition in Deutschland und sie überlegen, ob sich der Erfolg auch in anderen Ländern wiederholen ließe. Dafür orientieren sie sich zunächst nach Australien, da der Schwager erste Kontakte aufbauen konnte. Ein paar Jahre später werden sie von einer Person aus der Dominikanischen Republik angesprochen, ob sie ihre Produkte nicht auch dort verkaufen wollten. Aus dieser zufälligen Begegnung erwuchs ein großer Vertrieb in alle lateinamerikanischen Länder. Die Brüder betonen, und das ist auch für die anderen Fälle typisch, dass sie diese Expansion ins Ausland zwar bewusst vorangetrieben, aber nie konkret geplant hätten. Der Jüngere reflektiert, und wie heißt es so schön, das Glück hat uns angelacht und wir haben zugegriffen. Und der ältere Bruder formuliert, also die Gelegenheit, die gerade da war, die hat man dann einfach genommen. Diese Zitate veranschaulichen, dass sich das Unternehmen der Brüder in einer privilegierten Marktposition befindet, von der aus es möglich wird, Gelegenheiten zu nutzen und zu horten. In den folgenden Jahren erobern die Brüder immer mehr Länder. Sie erinnern sich, wir hatten uns die Welt aufgeteilt. Jeder Bruder erhält spezifische Kontinente, für die er fortan hauptverantwortlich zeichnet. Die Entwicklung des Unternehmens nimmt insofern imperialistische Züge ein. Eine Bezeichnung, die auch von Penrose in ihrer klassischen Theorie zum Wachstum von Unternehmen genutzt wird. Um das Risiko des Auslandsgeschäftes übersichtlich zu halten, werden mehrere Kapitalgesellschaften gegründet. Zunächst wird eine AG als Sachgesellschaft gegründet, dann für jedes Jahr eine neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich unter dem Dach der Holding einreiht. Jeder Landesgeschäftsführer erhält 5% der Anteile anstelle eines Bonus. Ebenfalls gründen die Brüder Lefa eine Immobiliengesellschaft, die alle Liegenschaften der diversen Unternehmen unter dem Dach der Holding verwaltet, ebenso wie 2 weitere Unternehmen in der gleichen Branche. Mit der Holdingstruktur ändern sich die aufgeschichteten Eigentumsbeziehungen. Der Eigentümerfamilie gehört nun nicht mehr nur ein Unternehmen und eine exklusive Immobilie, sondern sie besitzen ein weit verzweigtes Portfolio an Unternehmen. In diesen zunehmend verschachtelten Portfolios wächst das Betriebsvermögen der Familie weiter und bleibt der Motor der Kapitalakkumulation. Zusätzlich werden weitere Immobilien gekauft, Ferienhäuser, Vermietungs- und Investitionsobjekte, ebenso wie Kunstgegenstände. So diversifiziert sich das private Vermögensportfolio dieser Familien, wobei ein wesentlicher Teil als Betriebsvermögen im Unternehmen gebunden bleibt. Der Aufbau der Holdingstruktur verändert auch die Eigentumsbeziehung maßgeblich. Die Brüder können über das Unternehmen nicht mehr länger exklusiv verfügen. Die Beziehungen zu Mitarbeitern verblassen, während die Beziehungen zu den Managern der Landesgesellschaften intensiver werden. Ebenso wie das zu den Rechtsanwälten und Steuerberatern der Holding. Die strukturelle Macht der Eigentümerfamilie ist hoch. Sie hat großen Einfluss auf die Holding sowie die Untergesellschaften, kann als wesentlicher Player auf dem Markt das Marktgeschehen beeinflussen, kann als großer Arbeitgeber auf lokale Politik einwirken. Vor dem Hintergrund des enorm gewachsenen Vermögens der Familie raten nun die Steuerberater dazu an, Anteile an der Holding, an die Ehefrauen und insgesamt 6 Kinder zu verschenken. So erweitert sich der Gesellschafterkreis auf 10 Personen. Die Brüder Lefa vermuten, dass sich ihre Branche durch die Einführung eines neuen Verfahrens in Zukunft stark wandeln wird und verkaufen ihr Kernunternehmen mitsamt der verschiedenen Unterfirmen an einen größeren Konzern für mehrere 100 Millionen Euro. Sie trennen sich also von einem Großteil der aufgeschichteten Eigentumsobjekte und verwandeln diese in liquides Geld. Der jüngere Bruder berichtet im Interview, aber das war damals ja auch, wie soll ich sagen, Problem, womit wir uns plötzlich beschäftigen müssen. Wie lege ich das wieder an? Und das darf ich Ihnen sagen, Frau Stamm, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. So eine Summe können Sie nicht von heute auf morgen ausgeben. Sodass wir uns also bei Freunden informiert haben. Sag mal, was machen wir jetzt damit? Oder auch, Wir sind damals sehr, sehr viel durch die Welt geflogen, haben Leute interviewt etc. etc. Und dann mit der Zeit hat sich doch herauskristallisiert, was wir wollen. Bemerkenswert an diesem Zitat sind drei Punkte. Erstens, die Summe teilt sich nicht auf zwischen den 10 Gesellschaftern, sondern wird als ein zu erhaltendes Vermögen verstanden. Zweitens wird die Herausforderung deutlich, als Privatperson die Summe zu investieren, die in etwa dem Landeshaushalt von Saarland entspricht. Drittens, die Brüder orientieren sich wesentlich an Freunden und anderen reichen Personen, um erste Strategien für ihre Investitionen zu finden. Die Brüder beschließen, unternehmerisch zu investieren. Sie gründen eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die direkte Unternehmensbeteiligungen, Private Equity, Immobilien verwaltet. Zusätzlich gründen sie eine gemeinnützige Stiftung, die Forschung und Entwicklung fördert. In anderen Worten, die Brüder gestalten ganz bewusst ihre neue Eigentumsstruktur und setzen sich dabei mit den steuer- und gesellschaftsrechtlichen Designvorgaben ebenso auseinander wie mit unterschiedlichen Investitionsobjekten als Baumaterialien. Es entsteht eine Eigentumsarchitektur, optimiert für die Belange langfristiger Investitionen. Mit der Eigentumsarchitektur wandeln sich die Eigentumsbeziehungen erneut. Die Eigentumsobjekte werden aus einer Investitionslogik betrachtet. Sie werden zu Assets. Die Ausgestaltung von Eigentumsbeziehungen ist stark von Vermögensberatern und Rechtsanwälten geprägt. Der Austausch mit externen Geschäftsführern verschiebt sich auf das breite Netz an Unternehmen, an denen Minderheitenbeteiligungen gehalten werden. Die Unternehmerfamilie wird zur Investorenfamilie. Die strukturelle Macht der Eigentumselite erscheint im Vergleich zur imperialen Phase geringer oder zumindest anders gestaltet. Sie können nun als Investoren Einfluss auf die Unternehmen nehmen, an denen sie beteiligt sind. Über ihre Investitionen können sie Impulse in den Branchen setzen und Standards, können Spielregeln eines Feldes mitbestimmen. Der Umbau zur Eigentumsarchitektur erfolgt in allgemein betrachteten Fällen. Dieser Umbau erfolgt nicht immer über einen Verkauf wie hier, sondern kann auch durch rechtliche Umformungen erfolgen. Der Gesellschafterkreis der Familie Pfeffer ist mit 10 Gesellschaftern eher klein. Andere Familien umfassen mehrere Dutzend, gar hunderte Gesellschafter innerhalb eines Verwandtschaftsnetzes. Ich habe Ihnen nun so ausführlich von dem Aufbau und der Spalt der spezifischen Eigentumsstruktur der Eigentumselite erzählt, da diese das Leben und die Erfahrungswelt der Eigentumselite maßgeblich bestimmt. Im Folgenden will ich Ihnen nun einen Einblick in diese Erfahrungswelt geben und dafür von den exklusiven Veranstaltungen erzählen, die ich teilnehmend beobachtet habe. Identifiziert haben wir diese Veranstaltungen über Multiplikatoren im Feld, vor allem aber dadurch, dass wir unsere InterviewpartnerInnen danach gefragt haben, wo sie anderen vermögenden Menschen so begegnen. Dabei sind die Namen der immer gleichen Organisatoren gefallen. Wie sich herausstellte, organisieren diese Organisatoren nicht nur ein paar, sondern gar hunderte Veranstaltungen für die Eigentumseliten im Jahr. In den meisten deutschen Städten und viele auch international. Einige Organisatoren haben sogar eigene Apps, damit ihre Mitglieder immer über das nächste Treffen auf dem Laufenden gehalten werden. Zu 14 solcher Veranstaltungen habe ich Zugang erhalten. Bei diesen Veranstaltungen handelt es sich um große zeremonielle Anlässe wie etwa Preisverleihungen oder Neujahrsempfänge, um Tagungen oder Workshops oder um kleinere Veranstaltungen wie Stammtische, Familienworkshops oder Dinnerpartys. Die Exklusivität der Veranstaltung wird durch eine strenge Selektion sowie relativ hohe Eintrittspreise sichergestellt. Bei einigen Veranstaltungen musste ich zumindest ein persönliches Screening durchlaufen. Manchmal wurde ich nur zugelassen, wenn ich auch eine Moderation oder einen Vortrag übernahm. Bei einer Veranstaltung habe ich über 3 Jahre immer wieder angefragt, ob ich endlich teilnehmen dürfte. Unter Zahlung des vollen Preises von 2.000 Euro, den Gott sei Dank das Max-Planck-Institut übernommen hat, durfte ich dann teilnehmen. Andere Einladungen habe ich ausgeschlagen, da sie außerhalb meiner persönlichen Komfortzone lagen, wie eine Einladung zu einer gemeinsamen Fahrt auf das Oktoberfest oder den Kölner Karneval. Zugang zu diesen Veranstaltungen bekommen zu haben, ist insofern besonders, als ich hier die Eigentumselite unter sich beobachten kann, sehe, wie sie untereinander sich verhalten und positionieren, welche Themen sie umtreibt und wie sie über andere sprechen. Sprich, ich kann die Praktiken ihres Classmaking beobachten, kann wie so meine These sich an den Eigentumsstrukturen abarbeitet. Beginnen wir bei der Vorstellung von Personen. Egal ob Stammtisch, Preisverleihung oder Tagung, immer habe ich die gleiche Formel beobachtet, mit der Personen sich selbst oder andere vorstellen. Beispiel. Ich bin Nachfolger in dritter Generation und arbeite gemeinsam mit einer meiner beiden Schwestern und meinem Cousin im Management des Unternehmens. Ich bin aus der fünften Generation und leite das Family Office. Es ist mir besonders wichtig, unsere 300 Gesellschafter zusammenzuhalten. Oder ich bin in der siebten Generation Mitglied des Familienbeirates, aber sonst nicht operativ tätig. Diese Vorstellungsformel weist die immer gleichen Bestandteile auf. Eine Positionierung im Verwandtschaftsnetz, meist über die Generation, die gerne auch mal abgekürzt wird als 5G oder Next Gen. Eine Indikation der Größe des Gesellschafterkreises, zum Beispiel direkt über die Nennung der Zahl der Gesellschafter. Und die Nennung der Funktion innerhalb des Gesellschafterkreises, zum Beispiel im Familienbeirat, im Vorstand, im Gremium, einer Stiftung, im operativen Management oder eben keine operative Funktion. Diese Vorstellungsformel positioniert die Personen sofort im sozialen Raum als Eigentumselite. Denn der starke Familienbezug und das Gesellschaftersein unterscheidet sie unmittelbar von anderen möglichen Anwesenden auf diesen Veranstaltungen. Steuerberater, Rechtsanwälte, Besitzer eines Auktionshauses etc. oder Wissenschaftlerinnen wie ich, die zu diesen Veranstaltungen zugelassen oder eingeladen werden, können sich nur mit ihrer beruflichen Position vorstellen. Damit sind sie gleich als Nebenrolle des Geschehens gebrandmarkt. Auf den Veranstaltungen beobachte ich ein großes Interesse an dem Austausch mit Personen aus der Eigentumselite unter sich und eine mehr oder weniger höfliche Ablehnung der Nebenrollen. Dies äußert sich etwa in geringerem Applaus bzw. in weniger Nachfragen nach deren Vorträgen. Zudem trennte sich im Laufe des Abends oft die Eigentumselite von den Nebenrollen. So traf ich auf einer Veranstaltung in einer der WEFA-Prüfer wieder. Er begrüßte mich freundlich, wir unterhielten uns kurz. Im Laufe des Abends hatten wir mehrfach Blickkontakt. Nach dem Dessert verzog sich eine ganze Gruppe der Mitglieder aus der Eigentumselite, auch Erwin, in die Hotelbar. Es war deutlich zu sehen, dass sich diese Personen persönlich kannten. Sie scherzten und lachten miteinander. Die Tür stand offen. Ich hätte hineingehen können, aber die soziale Kluft fühlte sich zu groß an. Wie mir ging es auch den anderen Nebenrollen dieses Abends, die sich alle im Hauptraum gruppierten und über den Abend resonierten und die Eigentumselite unter sich sein ließ. Die Eigentumselite ist aber auch in sich sozial differenziert. Denn in der Eigentumselite geht sowohl eine frühe Generation als auch ein großer Gesellschafterkreis mit einem hohen Prestige einher. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, bei der das Publikum nach der Generation aufstehen sollte, in der es sich befand. Schon bei der fünften Generation gab es viel Applaus, aber richtig gefeiert wurden die in der zehnten Generation. Ferner ist das gemeinsame Besuchen dieser Veranstaltungen mit PartnerInnen oder Kindern nicht nur selbstverständlich, sondern hat einen symbolischen Wert. Es verdeutlicht die Stärke des familialen Zusammenhalts im Gesellschafterkreis. Auf vielen Veranstaltungen waren Geschwister und ihre Kinder gemeinsam vertreten. Zentrales Thema dieser Veranstaltungen ist nun der Austausch über die Praktiken des Gesellschafterseins. Durch die Eigentumsstruktur sind alle Mitglieder der Eigentumselite früher oder später einmal Gesellschafter eines vermögensverwaltenden Unternehmens. Und sie verfügen über ein Wissen darüber, wie man sich als kompetenter Gesellschafter verhält, um Vermögen zu wahren und zu mehren. Entsprechend kreisen die zentralen Themen auf diesen Veranstaltungen um Gesellschafterversammlungen und Gremien, um Steuern und um den Verkauf von Unternehmen, um Unternehmensbeteiligungen, andere Investitionstätigkeiten, um unternehmerische Erfolge und manchmal auch um Unternehmensführung. Hört man diese Liste, könnte man meinen, die Treffen der Eigentumselite unterscheiden sich kaum von betriebswirtschaftlichen Tagungen. Manche Veranstaltungen imitieren sogar auch die Form, das Format der professionellen Weiterbildung. Doch bei diesen Themen kommt es nicht auf ein spezialisiertes Fachwissen an. Vielmehr geht es auf diesen Veranstaltungen um einen Erfahrungsaustausch, ein praktisches Wissen darüber, wie man den Gesellschafterkreis navigiert. Wie es gelingt, den Gesellschafterkreis zusammenzuhalten, gelingt, das Vermögen zu bewahren. Wenn also auf diesen Veranstaltungen über den Gesellschafterkreis gesprochen wird, geht es um authentische Erfahrungsberichte darüber, wie man den übermächtigen Familienpatriarchen einhegen kann, ohne dabei den Familienfrieden zu verletzen. oder wie man mit angeheirateten Familienmitgliedern verfahren soll, ob sie als In-Laws oder Outlaws behandelt werden wollen, was tatsächlich der Titel eines Panels war, an dem ich einmal beiwohnte. Es geht darum, sich über die Trauer und den Verlust auszutauschen, der empfunden wird, wenn das Ursprungsunternehmen verkauft wird und wie man dazu eine passende Trauerfeier organisieren kann. Beispielsweise erzählen zwei Schwestern in einem Workshop auf einer der größeren Tagungen sehr persönlich von dem Verkauf ihres Unternehmens. Sie erzählen, wie sie den Ausstieg aus dem Unternehmen zelebriert haben, wie sie Karten über ihre Ängste gemeinsam verbrannt haben, Luftballons mit ihren Zukunftswünschen haben aufsteigen lassen. Die jüngere Schwester erzählt weiter von einem Abschiedsfest im Unternehmen. Da hätte sie sich von einem langjährigen Mitarbeiter verabschiedet und diesen umarmt. Dann sei auch ihre 10-jährige Tochter gekommen und habe diesen Mitarbeiter umarmt. Der Abschied hätte auch die Kinder betroffen. Im Publikum sitzen Menschen, die sichtlich bewegt sind. Ein älterer Herr kämpft mit den Tränen. Ein weiteres Thema der Eigentumselite ist, welche Projekte auf der nächsten Gesellschafterversammlung umgesetzt werden können, um einen gemeinsamen Austausch innerhalb der Familie zu fördern. So berichtet mir eine Familienbeirätin aus der Eigentumselite bei einem Stammtisch, es gebe bei ihnen immer ein Projektteil, an dem etwas zusammen gemacht wird. Einmal hätten sie zum Beispiel ein Familienuniversum entworfen. Dazu haben sie einen lokalen Künstler eingeladen, der der Familie dabei unterstützt hat, ein Bild zu entwerfen, das im Endeffekt einer Magnettafel angebracht ist. Dort gibt es 4 große Planeten für die Generation vor ihr, die aus 4 Geschwistern besteht, die gemeinsam im Unternehmen tätig waren. 14 mittlere Planeten, das sind dann also die mittlere Generation und die Kinder, der sie selbst angehört, und dann ganz viele kleine Planeten darunter. Und jedes Mal, wenn ein neues Kind geboren wird, wird ein neuer kleiner Planet auf diesem Bild angebracht. Thematisiert wird in der Eigentumselite auch, wie es sich für Minderjährige so anfühlt, bereits Gesellschafter einer Eigentumsarchitektur zu sein, aufgrund von erbschaftssteuerlichen Gründen. Und wie diese jungen Menschen an dieses Eigentum herangeführt werden können, ohne dabei ihren Charakter zu verderben. Oder es geht darum, wie junge Erwachsene aus diesen Familien ihr Auslandsstudium organisieren können, ohne dabei Wegzugsbesteuerung zahlen zu müssen. Der Austausch über die Praktiken der Gesellschafterseins produziert und reproduziert geteilte Wissenssätze in der Eigentumselite. Dazu gehört eine Huldigung von Aufstiegsunternehmertum als Gründungsgeschichte, die nicht nur zur Akkumulation des Vermögens beigetragen hat, sondern auch das Vermögen legitimiert. Dazu gehört eine intergenerationale Resilienz oder wie sie es im Feld nennen, eine Enkelfähigkeit, also eine langfristige Perspektive auf den Vermögenserhalt, die auch Konflikte innerhalb der Familie normalisiert und als Gegenstand kontinuierlicher Bearbeitung ausmacht. Dazu gehört das Wahren von Geheimnissen, sowohl innerhalb der Familie und auch nach außen. Es geht um ein ständiges Taktieren, wann etwas am besten gesagt werden soll, um das Wohl der Familie, also deren Zusammenhalt und damit den Zusammenhalt des Vermögens nicht zu gefährden. Dabei werden auch die Grenzen der Familien immer wieder hergestellt und Etablierte und Außenseiter innerhalb der Familie geschaffen. Die Eigentumselite eint die Norm, ihr ständig von Zersplitterung bedrohtes Vermögen zusammenzuhalten. Denn nur so kann das Vermögen die Kraft und Macht entfalten und den Status der Familie zu erhalten. In diesem Lichte erscheinen die einzelnen Gesellschafter als mehr oder weniger kompetent, mit den Herausforderungen der Eigentumsstruktur zu verfahren. Der Begriff Gesellschafterkompetenz ist tatsächlich ein Begriff, der in der Eigentumselite häufiger genutzt wird. Ich möchte diesen Begriff gerne wissenssoziologisch aufwerben. Ich verstehe Gesellschafterkompetenz mit Michaela Pfadenhauer als die Befähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Anforderungssituationen, die sich aus der Eigentumsarchitektur ergeben. Gesellschafterkompetenz ist für mich deshalb eine Variante von Eigentumskompetenz, die für die Eigentumselite spezifisch ist. Eigentumskompetenz in der Eigentumselite beruht auf sozial vermittelten Erfahrungswissen, das es ermöglicht, den Gesellschafterkreis zusammenzuhalten und die Bereitschaft, zu diesem Zusammenhalt beizutragen. Dabei ist Eigentumskompetenz immer auch eine soziale Zuschreibung. Diejenigen Familienmitglieder gelten als kompetent, die den impliziten Erwartungen des Gesellschafterkreises und den expliziten Standards des Feldes der Eigentumselite entsprechen. Inkompetente Gesellschafter hingegen werden zu einer Bedrohung für den Gesellschafterkreis, sind Anlass für Konflikt, die über Rechtsanwälte ausgetragen werden, gar bis zum Bundesverfassungsgericht gehen und zur Explosion führen. So überhöre ich während einer Pause auf einer Tagung der Eigentumselite folgende Unterhaltung zwischen zwei Männern, vermutlich zwei Brüder und ihr Cousin, die über ihr erlerntes Wissen reflektieren. Das Trennen von Themen ist wichtig. Familie, Unternehmen und Eigentum sollten je für sich besprochen werden, sagt der eine. Sicher würde das nicht alles lösen, aber es wäre ein erster Schritt, sagt der Nächste. Aber Papa, was wird er denken? Kurzes Schweigen. Als Gesellschafter muss man aktiv sein, wirft der Erste ein. Wir müssen den Übergang zwischen den Generationen professionell begleiten lassen, sagt der Nächste. Und wir als Familie sind die Basis. Wenn es unter uns nicht rund läuft, dann wirkt sich das auf das Unternehmen aus, bestätigt der Erste. Genau, stimmt ihn ein anderer zu. Die Geschäftsführer kann man austauschen, wir aber bleiben gleich. Etwas besorgt wirft der Erste wieder ein. In unserem Stamm haben sie ein Verständnis davon, aber der andere Stamm hat keine Ahnung. Dieses Zitat verdeutlicht ein rezeptartiges Wissen, das innerhalb der Eigentumselite verbreitet und durch die jeweiligen Berater modelliert wird. Es zeigt deutlich, was als kompetentes und was als weniger kompetentes Handeln von Gesellschaftern verstanden wird. Die Eigentumselite arbeitet ständig daran, ihre Eigentumskompetenz zu verbessern. Das beinhaltet persönliches Wachstum und Reflexion, das beinhaltet auch ein ständiges psychologisiertes Arbeiten mit der Familie. Ein Gesellschaftertreffen scheint dann besonders gelungen, wenn Knoten gelöst oder Verbindungen gestärkt werden können. Zur Stärkung der Eigentumskompetenz durchlaufen Familien in der Eigentumselite regelmäßig sogenannte Family Governance Prozesse. Gemeint ist damit ein Prozess, der sich nicht selten über mehrere Jahre erstreckt und meistens durch externe Beratungsfirmen moderiert wird. Dieser Prozess beginnt mit der Ausarbeitung einer Familienverfassung, also einer Verständigung über die Werte und Erwartungen innerhalb der Familie. Ferner wird im Rahmen des Governance-Prozesses die Familie organisiert. Es wird ein Familiengremium eingerichtet, zum Beispiel ein Familienreinrat, der sich um die Beschäftigung der Familie mit sich selbst kümmert, Veranstaltungen initiiert, Konflikte moderiert, für Freizeit sorgt, heikle Themen anspricht und Lösungen dafür findet. Im Laufe der Zeit wirkt eine Family Governance wie ein Weiterbildungsprogramm für die Eigentumselite. Durch das praktische Erfahrungsaustausch in koordinierte Bahnen gelingt und mit Inhalten geführt wird. Auf einer Veranstaltung bezeichnete eine Teilnehmerin ihre Familie als sehr gebildet, denn sie hätten alle eine systemische Ausbildung durchlaufen und würden viel über ihre Gefühle reflektieren. Sie würden unterschiedliche Kommunikationswege und Formen schaffen, je nachdem, unter welchem Hut sie sich begegnen, als Geschwister, Kollegen oder Gesellschafter. Nicht zu vergessen ist, dass Family Governance auch ein Geschäftsmodell für die Serviceklasse an Beratern für die Eigentumselite darstellt. In diesem engen Zirkel an Beratern hat sich ein Kanon ein bisschen ausgebildet, das regelmäßig der Eigentumselite auf Workshops und Veranstaltungen vermittelt wird. Sie können dieses Wissen auch buchen, in Online-Weiterbildungen oder In-House-Schulungen. Wichtig zu verstehen ist, dass Eigentumskompetenz mit einer eigenen Sprache, eigenen Ritualen und Routinen, eigenen Werten und Weltanschauungen einhergeht. Es ist diese Eigentumskompetenz, die auf den besuchten Veranstaltungen zutage tritt und hier reflektiert wird. Es ist diese Eigentumskompetenz, die Eigentumselite verbindet und mit der sie sich stark identifiziert. Genau aus diesem Grund schlage ich vor, dass Eigentumskompetenz als eine spezifische Form kulturellen Kapitals zu verstehen ist, dass der Eigentumselite zuteil ist und das zur sozialen Schließung gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen beiträgt. Überspitzt gesagt, will man sich in diesen Kreisen bewegen, geht es nicht oder zumindest nicht in erster Linie darum, Benimmregeln beim Dinner zu kennen oder über teure Hobbys, die Villa oder die Yacht sprechen zu können, sondern es geht darum, sich als kompetenter Gesellschafter zu präsentieren, der um die Dynamiken eines Gesellschafterkreises und die Aufgabe dessen Zusammenhaltes weiß. Damit komme ich zum Ende meiner Ausführungen für heute. Ich habe argumentiert, dass die Eigentumselite über eine spezifische Eigentumsstruktur verfügt, ihre Eigentumsbeziehungen so aufschichtet und umbaut, dass eine Eigentumsarchitektur entsteht, die das Vermögen über Generationen schützen soll. Im Umgang mit dieser Struktur bildet die Eigentumselite eine spezifische Kompetenz aus, also eine praktische Befähigung, mit dem durch die Eigentumsstruktur geschaffenen Gesellschafterkreis umzugehen. Es ist dieser Zweischritt aus Eigentumsstruktur, ökonomisches Kapital und Eigentumskompetenz, kulturelles Kapital, das die Klassenposition der Eigentumselite ausmacht. Entsprechend ist es auch die Eigentumskompetenz, die den Klassenhabitus der Eigentumselite auszeichnet und sie als Klasse miteinander verbindet. Meine Arbeit bietet tiefe Einblicke in die soziale Organisation der Eigentumselite. Sie zeigt, wie die Eigentumselite sich selbst nicht nur aufgrund ihres Unternehmertums, sondern aufgrund ihrer Kompetenz als Gesellschafter, ihrer sozialen Position würdig sieht. Sie zeigt, wie dem durch Erbschaft und Schenkung zusammengeführten Gesellschafterkreis, der ständig von Teilung und Zersplitterung bedroht ist, nicht nur durch Heirat, Nachfolge, Erbschaft zusammengehalten wird, sondern die Sozialisation kompetenter Gesellschafter als kompetenzorientierter Reproduktionsmodus hier zugange ist. Gerne würde ich nun noch erläutern, was die Eigentumselite nicht nur verbindet, sondern trennt. Würde ich gerne noch über die Verantwortung sprechen, die diese Eigentumselite für sich sieht und auf Zonen der Nichtverantwortlichkeit verweist. Und würde ich gerne meine Überlegungen darlegen, wie der konzeptionelle Zweischritt aus Eigentumsstruktur und Eigentumskompetenz auch als Gerüst für die Erfassung mittlerer und unterer Klassenlagen dienen kann. Aber dafür zählt mir heute die Zeit. Und ich will auch noch Anreiz lassen, dass Sie sich auch in Zukunft für meine Arbeit interessieren. Lassen Sie mich deshalb kurz auf die laufende Forschungsarbeit hinweisen. Ich bin am 1. April am Institut für Soziologie herzlich und mit offenen Armen empfangen worden, wofür ich sehr dankbar bin. Ich konnte in den letzten Monaten ein kleines Team rekrutieren, das in den nächsten Jahren gemeinsam forschen wird. Eine von uns sind heute auch hier. Inhaltlich wird es dabei insbesondere um die Ausbreitung von Kapitalgesellschaften gehen, um die Verwicklungen der Superreichen in den Start-up-Szenen in Berlin und in Paris, um die Wohngeschichten von Eigentümern von Villen in Potsdam, um Stiftungen und das ökonomische Wachstum im Investitionsfeld der künstlichen Intelligenz. Ich freue mich darauf, in den nächsten Monaten meine heute vorgestellten Gedanken in ein Buch und Artikel gießen und neue Forschungsprojekte vorantreiben zu können. Zudem freue ich mich auf die Arbeit mit engagierten Studierenden, darauf diese für die Soziologie und meine Forschungsthemen begeistern zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Isabel Stamm über das Wissen und die Selbstorganisation von sehr reichen Menschen in Deutschland. Ihren Vortrag hat sie am 29. Oktober 2025 gehalten als ihre Antrittsvorlesung an der Technischen Universität Berlin. Falls ihr tiefer reingehen wollt in die Kulturgeschichte des Reichtums, in den Shownotes findet ihr den Vortrag der Historikerin Eva Maria Gajek. Die Rednerin hat sie eben erwähnt. Gajek spricht in ihrem Vortrag von den Entführungen sehr reicher Menschen in der Bundesrepublik der 70er und 80er Jahre mit dem Ziel, daraus eine Kulturgeschichte des Reichtums abzuleiten. Sollte das jetzt hier heute eure erste Begegnung mit dem Hörsaal gewesen sein, dann könnte die folgende Info hilfreich sein für euch. In der Deutschlandfunk-App findet ihr Unmengen mehr Hörsäle, tiefgründige Vorträge quer durch die Forschungsfelder von Astronomie über Demokratieforschung und Psychologie bis hin zur Zoologie. Schaut und vor allen Dingen hört euch da gern um, das lohnt sich. Danke fürs Zuhören und für euer Interesse bis hier und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.